Jetzt gehen wir in die vierte Fragerunde. Es beginnt der Kollege Barth für die FDP-Fraktion.
Jetzt. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde zunächst gerne Frau Dr. Ebel-Gabriel noch mal um eine Auskunft bitten, und zwar zum Thema 91b. Wir kriegen mit der Neufassung des Artikels 91b ja eine Trennung zwischen förderfähigen Forschungshochschulbauten und nicht förderfähigen anderen Lehrhochschulbauten, sonstigen Hochschulbauten. Meine Frage ist, nachdem wir schon sehr viel über die finanztheoretische Seite gehört haben, was erwarten Sie ganz konkret für Auswirkungen auf die Hochschulen, insbesondere auf die Lehrbauten der Hochschulen, mit EH, die meine ich, die anderen gibt es auch nicht, ne? Auf die Antragstellungen und ähnliche praktische Dinge. Einen besonderen Schwerpunkt würde ich Sie vielleicht bitten, bei Ihren Ausführungen zu legen, auf eine möglicherweise besondere Situation in den neuen Ländern. Wir haben ja eine Reihe von Universitäten, die doch noch auch einen erheblichen Sanierungsbedarf haben, was Sie auch von einer Reihe von Universitäten zumindest in den alten Ländern unterscheidet. Und meine zweite Frage würde ich in Abweichung des eingereichten Fragezettels an Herrn Dr. Klöß richten. Und zwar nochmal zum Thema des Abweichungsrechts. In Ihrem Gutachten äußern Sie die Befürchtung, dass durch das geplante Abweichungsrecht die Problematik der Allokation und Verteilung der Bildung verschärft wird. Können Sie mir nochmal erläutern, wie Sie zu dieser Befürchtung kommen?
Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt Herr Staatsminister Professor Zöllner für das Land Rheinland-Pfalz.
Ich habe eine Frage an Herrn Klöß und Herrn Strohschneider. Es sind ja von mehreren, insbesondere auch von Ihnen, aber auch von anderen Kolleginnen und Kollegen, die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern betont worden, so wie ich das verstanden habe, wohl primär wegen der Notwendigkeit der Weiterentwicklung des Gesamtsystems. Auf der anderen Seite ist das, was Herr Erhardt als Beispiel und Herr Hoffmann gesagt haben, natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass es so etwas wie ein Angebotsdiktat und Ähnliches gibt. Und Herr Mayer hat auch geschildert, dass das BLK-Verfahren, an dem wir bisher miteinander praktiziert haben, natürlich nicht ganz transparent war und auch seine, in Anführungsstrichen, manchmal gewissen Probleme hat in Bezug auf die Positionierung des Bundes gegenüber den Ländern. Wenn man dem jetzt ernsthaft näher tritt und sich damit beschäftigt, ist, glaube ich, nicht die einfache Lösung, obwohl auch hier in der Diskussion angedeutet wurde, dass es ginge, bei dem 104 neu das Kooperationsverbot in Anführungsstrichen wegzustreichen, weil dieses natürlich primär auf die Investitionen geht. Auch der Ersatz von Herrn Bode vorgeschlagen, die wissenschaftliche Forschung auf die Wissenschaft auszuweiten, löst offensichtlich nicht alle Probleme, weil wir dann die Entscheidungsfindung in der alten Art haben und die Größenordnung. Ich stelle jetzt an Sie beide als Vertreter der Wirtschaft und der Wissenschaft die Frage, ob möglicherweise eine Formulierung in 91b Ihren Intentionen gerecht werden würde, diese Zusammenarbeit eben nur in wirklich wichtigen System, das gesamte System betreffenden Dingen und dann eben abgesichert über einen entsprechenden Entscheidungsfindungsprozess zu gewährleisten. Dass man so einen Absatz aufnimmt wie Bund und Länder können aufgrund eines Bundesgesetzes, das einer qualifizierten Mehrheit des Bundesrates bedarf, zur Weiterentwicklung der Gesamtstruktur des Wissenschaftssystems zusammenarbeiten.
Vielen Dank. Jetzt rufe ich auf den Kollegen Oppermann für die SPD-Fraktion.
Ich möchte auch noch mal zurückkommen auf die Fähigkeit und Bereitschaft von Bund und Ländern, im nächsten Jahrzehnt für 500 Millionen zusätzliche Studierende gute Studienplätze zu schaffen. Denn nur wenn das gelingt, kann die Forderung von Kurt Biedenkopf eingelöst werden, die Fähigkeit zu zielgerichteten Leistungen zu steigern. Wenn es nicht gelingt, wäre das der größte wissenschaftspolitische, wirtschaftspolitische und vermutlich auch verfassungspolitische Unfall, den man sich denken kann. Wenn man in die mittelfristige Planung schaut, und da kann man erkennen, nicht nur im aktuellen Haushaltsplan, wie groß die Bereitschaft ist, auf dieses Problem zu reagieren, stelle ich fest, in der mittelfristigen Planung des Bundes sind erste 600 Millionen Euro für diesen Hochschulpakt enthalten. In der ganz überwiegenden Zahl der mittelfristigen Planungen der Länder ist dort überhaupt nichts enthalten. Vor diesem Hintergrund ist für viele Kollegen und auch für mich selbst die Frage der Zustimmung zur Föderalismusreform davon abhängig, ob der Bund seine Finanzkraft bei der Lösung dieses Problems zur Verfügung stellen kann. Und bei dieser Frage hat das Podium bisher einen unklaren Befund hinterlassen. Herr Mayer sagt, es gibt keine ausdrückliche Regelung. Wenn wir das über die Vollkostenfinanzierung Forschung regeln wollen, also Umschichtung so rochademäßig, wäre das ein Umgehungstatbestand. Herr Schneider schlägt eine neue Formulierung vor in Artikel 104, bei der ich aber unsicher bin, ob wir an der Stelle, wo es sich um den klassischen und ausnahmslos um den klassischen Investitionsbegriff handelt, ob wir da einen Forschung und Lehre Fördertatbestand einführen sollen. Herr Kempen subsumiert und kommt zu dem Ergebnis, ausdrückliche Rechtsgrundlage für die Schaffung von Studienplätzen mit Finanzierung durch den Bund gibt es nicht. Wenn er es dennoch täte, wäre es unschön. Unschöne Dinge tun wir höchst ungern, zumal in einer Zeit, wo das Bundesverfassungsgericht bei seiner neu gewonnenen Sensibilität in der Föderalismusrechtsprechung unklare Tatbestände in der Regel zulasten des Bundes auslegt. Wir brauchen Klarheit. Deshalb frage ich Sie nochmal, wenn ich Sie frage als Parlamentarier, als Mandant, können Sie eine unzweideutige Feststellung machen, dass ein solcher Hochschulpakt zulässig ist, oder können Sie es nicht? Wenn Sie es nicht können, dann müssen wir die Frage stellen, wie wir vom strikten Kooperationsverbot weg zur Kooperationsermöglichung in dieser Frage kommen. Diese Frage möchte ich dann nochmal, obwohl es schon gefragt worden ist, aber ich halte die Geschichte für von zentraler Bedeutung, an Herrn Mayer richten. Wie können wir konkret auf der Basis des jetzigen Reformentwurfs Kooperation ermöglichen, ohne gleich eine komplette neue Gemeinschaftsaufgabe daraus zu machen? Die beiden Fragen.
Vielen Dank. Ich gehe jetzt davon aus, Herr Kollege, dass die Fragen an Herrn Professor Mayer gerichtet worden sind, ausschließlich.
An Kempen, den...
Ja, das haben Sie allerdings nicht gesagt, deswegen frage ich nochmal nach. Also an Herrn Kempen die erste Frage.
Kann er Sicherheit geben, was die Zuständigkeit des Bundes angeht, auf der Basis des jetzigen Entwurfs? Und die zweite Frage, Kooperationsermöglichung, an Herrn Mayer.
Vielen Dank. Jetzt rufe ich auf Herrn Staatsminister Dr. Goppel für das Land Bayern.
Läuft noch. Verehrte Damen und Herren, hochmögende Sachverständige. Zwei Fragen, die im Vordergrund stehen für mich nach diesen 5-6 Stunden. Erstens an den Herrn Professor Schneider. Er hat uns errechnet, 119 Milliarden Kosten bis zum Jahre 2000 und weiß ich jetzt nicht, die wir zusätzlich aufbringen müssen für den Studentenberg, für das, was da insgesamt gemacht werden muss. Eine riesige Summe Geldes, die kein Mensch schultern kann. Aber gleichzeitig wissen Sie mit mir, dass wir in den zurückliegenden Jahren bei allen Projekten, die wir geschultert haben, regelmäßig genau zu unterscheiden wussten, wann der Bund Zuschuss gibt, wann nicht und wie und was da alles zu machen ist. Jetzt unterscheiden wir nach zwei Begriffen. Der eine Begriff heißt Forschung, der andere heißt Lehre. Und jetzt plötzlich geht es nicht mehr. Warum eigentlich? Ich habe eine ganze Reihe von Gebäuden da stehen, die wirklich Forschungsgebäude sind. Ohne jeden Zweifel, dort sind Studierende drin und forschen zusammen mit ihren Lehrern. Und das zu 110%, nicht zu 100%, zu 110%. Diese vernünftig gemeinsam zu machen, halte ich für eine Lösung, die Sie mit Ihrer Änderung in der Textformulierung nicht wegbringen. Ich möchte gerne wissen, warum das jetzt plötzlich nicht mehr gehen soll, wer das in den letzten Wochen kaputt gemacht hat. Das ist ja immer dann, wenn Juristen entdecken, dass etwas von anderen angezweifelt wird, war es eigentlich noch nie möglich. Und das ist etwas, was ich gerne ausgehebelt hätte. Nummer zwei, Frage an Herrn Strohschneider, an den Präsidenten des Wissenschaftsrates. Wir haben drei Sachverhalte, die ich jetzt mustergültig herausgreife. Das eine sind die ausländischen Studierenden, das andere sind die Akkreditierungsprozesse und das dritte ist der Bologna-Prozess. Alle drei. Die alle drei Tatbestände sind, die zu den Neuerungen in unserem Hochschulwesen gehören. Wir haben Umbruch über Umbruch. Ausländer wollen wir plötzlich in größerer Zahl aus vernehmlichen Gründen, die wir jetzt nicht erörtern brauchen. Weil wir froh sind, wenn wir eines Tages Anker, Rettungsanker in anderen Ländern haben oder warum auch immer. Also ganz andere Bedingungen als früher. Diese bezahlen wir, wenn unsere eigenen weggehen zum DAD mit Ihnen, Herr Dr. Bode, dann sind die alle zu bezahlen, ist kein Problem. Das wollen Sie auch nicht geändert haben, ich übrigens auch nicht. Aber warum geht auf dem Hinweg, was auf dem Rückweg nicht geht? Warum können wir nicht die 10, 12, 14% ausländischen Studierenden an einzelnen Hochschulen sehr viel mehr unter anderen Konditionen in Abstimmung mit dem Bund in der Zukunft dort ganz anders finanzieren und auf die Weise auch andere Finanzierungsmöglichkeiten schaffen? Im Länderbereich. Der zweite ist die Geschichte der Akkreditierung. Dort kostet es ein Schweinegeld, wenn wir uns nicht ändern. Und ich glaube, wenn wir Wissenschaft ganz nah hinlassen, um mit uns das zu begutachten, würden die Herren Gutachter vielleicht sogar preiswerter werden, nur damit das auf jeden Fall funktioniert. Bei den Mengen, die sie an Geld verlangen. Ich habe das Gefühl, wir werden wieder mal kräftig geschnitten, alle miteinander, inklusive den Universitäten. In keinem anderen Land wird so viel Geld für das Zeug gebraucht wie hier bei uns. Und Nummer drei ist das mit dem Bologna-Prozess. Das ist ein Übergang von etwa 10 Jahren, in dem wir einführen, durchlaufen und in dem Aufgaben entstehen, die nachher wegfallen. Finanzreform und Ähnliches könnte da auch noch eine Rolle spielen. Kann man das nicht miteinander so verschränken, dass diese Neuaufgaben, die wir uns selbst aufgeladen haben, Bologna zu übernehmen, Ingenieure rauszuschmeißen und was weiß ich was alles, dass diese Neuaufgaben ein Teil unseres Prozesses sind, den wir irgendwann abschließen und der im Zusammenhang jetzt eine Übergangslösung für uns praktiziert, die anderen Ländern, die etwas schwerer sich tun als der Freistaat Bayern, will das ja durchaus alles auch zugestehen, entsprechend helfen. Im Übrigen ist nach dem Länderfinanzausgleich die Finanzierungskraft der Länder relativ gleichgestellt, wenn ich mich recht erinnere und das irgendwann mal ordentlich gelernt habe.
Vielen Dank. Jetzt Herr Kollege Matschi für die Fraktionsvorsitzendenkonferenz.
Ich habe zwei Fragen an Frau Dr. Ebel-Gabriel. Zum Ersten, wenn der Bund nur noch im Bereich der Forschung fördern darf, ändern sich dann nach Ihrer Auffassung die Finanzströme des Bundes in die Länder? Und wenn ja, wie könnte man sich das vorstellen? Wie verändern sich Finanzströme des Bundes in die Länder dann? Und die zweite Frage bezieht sich auf die Auswirkungen auf die Lehre. Wenn der Bund nur noch im Bereich der Forschung fördert, heißt das dann, dass die Länder mehr Luft haben, um in die Lehre zu investieren? Ist das das wahrscheinliche Szenario? Oder heißt das dann, dass die Länder auch mehr Mittel auf die Forschung konzentrieren, um dann entsprechend mehr Geld vom Bund zu kriegen, der dann im Bereich der Forschung fördert? Also welche Auswirkungen hat das nach Ihrer Überzeugung auf die Lehre? Da wir ja auf der anderen Seite, das ist schon mehrfach angesprochen, davon ausgehen müssen, dass die Zahl der Studierenden deutlich steigt in den nächsten Jahren und die Aufwendungen für die Lehre damit eigentlich auch steigen müssten.
Vielen Dank, Herr Matschi. Jetzt beginnen wir mit der Antwortrunde und es beginnt Frau Dr. Ebel-Gabriel auf die Fragen des Kollegen Barth und des Kollegen Matschi.
Ja, vielen Dank. Zunächst einmal die Trennung von Forschungs- und Lehrbauten. Herr Minister Goppel, Sie haben eben gesagt, Sie haben Bauten da stehen, von denen Sie ganz klar sagen können, das sind Forschungsbauten. Das gibt es sicher. Aber erstens ist das nur in einem sehr begrenzten Teil Ziel dessen, was wir bei der baulichen Entwicklung der Hochschulen wirklich anstreben wollen und sollen angesichts der Aufgaben, die wir vor uns haben, dass wir diese Dinge ganz klar auseinandersortieren, in jedem Fall, um sie finanzierbar zu machen. Zum anderen ist es einfach so, und wir haben uns ja auch immer wieder dazu bekannt, dass Forschung und Lehre aufs Engste miteinander verknüpft sein sollen. Und wir müssen dies weiter ohne Umwege suchen zu müssen und Hintertürargumentationen realisieren können. Deshalb denke ich, die Frage des Herrn Abgeordneten Oppermann weist in die richtige Richtung. Wir müssen Rechtssicherheit haben bei dem, was wir tun. Wir müssen an den Hochschulen Bauten finanzieren können, die offen eingestandenermaßen, weil wir das für das eigentliche Ziel halten, Lehre und Forschung gleichermaßen dienen und stärken. Wir müssen dabei, und damit will ich doch auf eine Frage zurückkommen, die vorhin gestellt wurde und die ich ein bisschen unbeantwortet gelassen habe, dabei eigentlich auch ein Entscheidungsverfahren haben, das nicht die Fortschreibung alter Quoten ist, sondern das an inhaltlichen Kriterien, an wissenschaftlicher Notwendigkeit und Exzellenz begründetes Verfahren ist. Und deshalb bedauere ich außerordentlich, wenn die Rolle des Wissenschaftsrats hier zurückgedrängt wird. Gerade das macht ja autonome Entwicklung der Hochschulen möglich, dass erstens wissenschaftsadäquate Entscheidungsprozesse stattfinden und dass wir zweitens selbst in den Hochschulen entscheiden können, wie wir Lehre und Forschung im Interesse einer qualitätsorientierten Entwicklung miteinander eng verflechten können. Das ist auch der Wettbewerb, in dem wir stehen. Deshalb befürchte ich ganz konkret, selbst wenn uns die Absenkung der Bagatellgrenze von 5 Millionen gelingt, dass es für die Hochschulen sehr schwer wird, in Konkurrenz zu anderen Forschungseinrichtungen Bauten zu beantragen, die sie brauchen, um ihrem Auftrag gerecht zu werden, Lehre und Forschung gemeinsam wahrzunehmen. Wir wollen auch nicht, glaube ich, anstreben, einen unspezifischen Mitteltransfer in die Länder, der es dann möglich machen würde, jeweils in den Ländern, dieses Wort fällt ja hier auch im Hintergrund immer mal wieder, dann schiebt das Geld doch rüber in die Länder, die werden das dann irgendwie schon machen. Das, worüber wir hier reden, ist hochwettbewerblich und es bedarf auch einer Abstimmung zwischen den Bundesländern, die in irgendeiner Weise glaubhaft wissenschaftsadäquat organisiert ist. Deshalb denke ich, dass das, was jetzt im Augenblick vor der Tür steht, eine große Gefahr für die Qualität der Entwicklungsfähigkeit darstellt. Also die strenge Auseinandersortierung von Lehre und Forschung in der Funktion solcher Bauten ist dramatisch problematisch. Wir brauchen Rechtssicherheit, damit nicht das Prinzip, wo kein Kläger da, kein Beklagter gilt, sondern damit die Hochschulen planen können. Das gilt übrigens für viele andere Bereiche auch. Und wir brauchen auch eine Umdefinition des Bedarfs. All das, worüber wir im Augenblick reden, ist vom Ausbau der Hochschulen diktiert gewesen und hat darauf basiert. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir sicher vom Ausbau nur sehr bedingt sprechen. Natürlich haben wir die Herausforderung der wachsenden Zahlen. Aber wir haben die Folgen des Ausbaus zu tragen, die Kontinuität, die Erhaltung, die Anpassung an einen Bedarf, in dem die Infrastruktur wesentlich darüber entscheidet, wie gut wir im internationalen wissenschaftlichen Wettbewerb sind. Und ich glaube, das ist eine neue Aufgabendefinition, der wir uns ebenso redlich und offen stellen sollten wie vielen anderen Dingen. Herr Macchi, ich muss mal gerade meinen Zettel finden, damit ich genau weiß, was Sie gefragt haben. Ja, die Finanzierungsströme. Das schließt eigentlich unmittelbar an. Wenn wir die Aufgabenteilung so beibehalten, wie sie jetzt vorgegeben ist, und dabei die Ausgangssituation, die wir jetzt vorfinden, nämlich eine große Rechtsunsicherheit beim Bund, der nur noch das fordern wird, was er garantiert auch darf und wo er garantiert nicht mit einer Verfassungsklage rechnen muss. Diese Verunsicherung haben wir im Augenblick ja auch. Dann in der Tat wird es so sein, dass die Länder mit ihrer Verantwortung für die Forschungsfinanzierung weitgehend auf den Bund verweisen werden, dass sie aber gleichzeitig allergrößte Probleme haben werden, einen qualitativ gleichwertigen, qualitativen Aufbau in der Lehre sicherzustellen. Ich glaube nicht, dass es den Ländern mit ihren finanziellen Möglichkeiten gelingen wird, sozusagen komplementär zu der Forschungsförderung durch den Bund auch noch einmal Länderforschungsförderung zu machen, wenn sie gleichzeitig mit der Aufgabe, die Infrastruktur für die wachsenden Studierendenzahlen zu schaffen, alleingelassen sind. Und ein Gesamtkonzept wird daraus schon gar nicht. Wenn wir davon ausgehen, dass die Hochschulen ihre Studienangebote, Sie haben alle vorhin darauf insistiert, wie individuell das sein muss, ausrichten auch auf ihren Forschungsschwerpunkten, dann gehören da auch die Bibliotheken dazu, dann gehören da die Labors dazu, dann gehört da alles zu, was gleichzeitig Forschungsinfrastruktur ist. Und eigentlich macht es nur Sinn, wenn die Projekte jeweils aus einem Guss sein können. Und bei der Frage der Finanzierung, der Finanzströme ist hier ein enges Zusammenwirken möglich. Deshalb denke ich, die Länder werden es sich nicht leisten können, die Exzellenz in der Forschungsförderung weiter voranzutreiben, wenn der Bund der alleinige Finanzier ist und nicht in der Lehre gleichzeitig mitwirken kann. Sie werden aber umgekehrt Schwierigkeiten haben, hier den Herausforderungen in der Lehre gerecht zu werden, wenn hier nicht auch ein Zusammenwirken möglich ist. Und Gesamtkonzeptionen, wie sie qualitätsfördernd werden, halte ich für ganz problematisch.
Vielen Dank. Jetzt Herr Professor Dr. Kempen auf die Frage des Kollegen Oppermann.
Herr Abgeordneter, ich kann Ihre Frage kurz beantworten. Ich kann Ihnen keine Rechtssicherheit geben. Es wird mit Blick auf Artikel 91b in der Entwurfsfassung 104b ein juristisches Restrisiko bleiben, ein Interpretationsrisiko, das ich nicht ausschließen kann. Das bedeutet, wenn der Bund zu einer Studienplatzfinanzierung schreitet, dann wird er das nur über ein Modell des Bypassing, wie das hier treffend genannt worden ist, praktizieren können. Das heißt, er wird Gelder für die Forschung zur Verfügung stellen können und auf diese Weise einen Entlastungseffekt in den Landeshaushalten erzielen, der die Länder instand setzt, dann Studienplätze vorzuhalten. So, das ist die kommende Rechtslage. Aber nun zu Ihrer Beruhigung. Das war auch vorher schon nicht anders. Den Zustand hatten wir schon über 50 Jahre, den hatten wir immer. Nun, wir Verfassungsjuristen haben uns da immer etwas gekrämt und gesagt, das ist eigentlich alles, und insofern bleibe ich bei dem Begriff, es ist ja unschön, dass das so läuft. Und ich darf noch mal sagen, mein Appell wäre, nutzen Sie doch die Gelegenheit, nun für Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zu sorgen und damit auch in der wissenschaftlichen Szene sozusagen ein Gefühl zu vermitteln, dass auf den Staat als einen verlässlichen Partner gerechnet werden kann. Vielen Dank.
Vielen Dank. Jetzt hat das Wort Herr Dr. Klöß zur Beantwortung der Fragen des Kollegen Barth und von Staatsminister Professor Zöllner.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Abgeordneter Barth, Sie fragten nach dem Zusammenhang zwischen Allokation und dem Abweichungsrecht der Länder. In der Tat, für einen Ökonomen ist die Frage der Allokation von zentraler Bedeutung, nämlich die Frage, wie kann ich mit gegebenem Ressourceneinsatz sozusagen eine größtmögliche Wirkung erzeugen? Wo gebe ich knappe Ressourcen? Darum geht es im Bildungssystem, bei den Bildungsausgaben. Wo gebe ich knappe Ressourcen hin? Und da ist in der Tat, und das hatte ich versucht zu erläutern, Anlass zur Vermutung, dass es im Bildungssystem wegen zum Teil falsch zugeordneter föderaler Zuständigkeit sogenannte Externalitäten gibt. Effekte auf Dritte. Durch eine Handlung auf einer föderalen Ebene werden Effekte ausgelöst, die auf anderen föderalen Ebenen sozusagen kassen- und budgetwirksam werden. Und es gibt, das glaube ich, kann man sagen, es gibt doch hohe gesamtfiskalische Folgekosten dafür, dass unser Bildungssystem auf einzelnen Stufen sozusagen den Output nicht so in der Qualität und Quantität hervorbringt, wie es wünschenswert wäre. Und die Folgen, die finanziellen Folgen davon fallen in anderen Bereichen der öffentlichen Hand, zum Teil auch in der privaten Unternehmen an. Und genau diesen Punkt haben wir versucht aufzuspüren. Und die Ausführungen von Professor Erd haben ja noch einmal belegt oder Beispiele dafür gegeben, inwieweit gerade das Fehlen einheitlicher Mindeststandards beispielsweise dazu geführt hat, dass es zu einer fehlenden Qualität des Bildungssystems auf einzelnen Stufen gekommen ist. Und diese fehlende Qualität auf einzelnen Stufen hat Folgen auf anderen Ebenen. Um ein Beispiel zu geben, wir können etwa berechnen, dass durch Dropouts, durch Schulabbrecher, durch Wiederholungsschleifen in der beruflichen, vorberuflichen Qualifizierung Folgekosten etwa von 7,5 Milliarden Euro entstehen, dadurch, dass ein erheblicher Teil von Jugendlichen nicht die Stufe 2 sozusagen bei PISA erreicht, die zu einem Aufnahme eines Berufes befähigt. 30-32% eines Jahrgangs schaffen das nicht. Das hat erhebliche fiskalische Effekte und denen muss man als Ökonom, wir als Volkswirt nachgehen können, weil es auf die Frage der Effizienz und Effektivität verweist. Und deswegen ist der Punkt der sogenannten Konnexität, des logischen Zusammenhangs zwischen Aufgaben, Ausgaben und Verantwortung, ist diese Konnexität von so überragender Bedeutung. Und wir meinen schon, dass mit der Einführung einer Abweichungsgesetzgebungskompetenz für die Länder an dieser Ecke möglicherweise die Zahl der Beispiele, die Professor Erd genannt hat, jedenfalls sich verlängern ließ, jedenfalls nicht ausgeschlossen werden kann, dass man zu einheitlichen bundesweiten Mindeststandards kommt. Zur Frage von Professor Zöllner. Ich maße mir nicht an, einen Formulierungsvorschlag zu machen. Aber wir müssen, glaube ich, schon zur Kenntnis nehmen, dass wir in der gegenwärtigen Hochschulfinanzierung das Problem haben, dass die regionalen Wirkungen nicht zwangsläufig dort anfallen, wo der Studierende ausgebildet wurde. Sie haben das Problem ja mit Ihrem Vorschlag versucht zu adressieren. Meine Antwort wäre es in der Tat nicht. Meine Antwort wäre ein anderer Punkt, dass zum Beispiel die Länder, die von der Aufnahme von den anderen Bundesländern ausgebildeter Studierenden profitieren, sozusagen mit in den Topf hinein müssen. Deswegen haben wir dafür votiert, in das Thema Hochschulfinanzierung auch den Bund nach wie vor mit drin zu sehen. Und das hat vor allen Dingen mit der Vergabe von Stipendien, eines bundeseinheitlichen Stipendiensystems, eines Darlehenssystems zu tun und auch einer einheitlichen Forschungsförderung. Wir meinen schon, dass wir in der Finanzierung der Hochschulen wegkommen müssen von der sogenannten Ex-ante-Angebotsorientierung hin zu einer Ex-post-nachfrageseitige Finanzierung. Wir brauchen eine Stärkung der Nachfrager bei der Finanzierung der Hochschulen. Und von diesem Leitsatz her leiten sich sozusagen unsere Empfehlungen ab, nach wie vor ein Zusammenwirken von Bund und Ländern in der Finanzierung von Hochschulen zu befürworten.
Vielen Dank, Herr Dr. Klöß. Jetzt rufe ich auf Herrn Professor Dr. Meyer zur Beantwortung der Frage des Kollegen Oppermann.
Also unter dem jetzigen Artikel 91b ist dieses Programm, wenn es als Studienförderungsprogramm oder Studienplatzprogramm gemeint ist, nicht zulässig. So einfach ist das. Nach 104b ist die Sache schon sehr viel komplizierter. Erstmal müsste man den Investitionsbegriff nun hier wirklich noch auf Personalkosten ausdehnen, was ihn nach gerade unbegrenzbar macht. Denn natürlich bedeutet das ja erhöhte Personalkosten, wenn Sie 500.000 Studierende mehr haben, die über 5 oder 6 Jahre an der Universität sind. Das Zweite ist der ominöse Satz 2. Wenn Sie sagen, Gegenstand der ausschließlichen Gesetzgebung und dabei berücksichtigen, dass die Personalfragen bundesrechtlich geregelt werden, sowohl was die Beamtenschaft in der Universität angeht, als auch was die Angestellten in der Universität angeht, dann könnte man sagen, na gut, in diesem Bereich gibt es keine ausschließliche Gesetzgebung der Länder, also ist hier eine Finanzierung nach 104b möglich. Der 104b wäre besonders deswegen geeignet, weil es ja offensichtlich um einen temporären Notfall geht, der also temporär absehbar ist, wo man die Gelder auch wieder zurückfahren kann. Das wäre ein idealer Punkt, um dies zu lösen. Aber unter den jetzigen Bedingungen mit der Investition sehe ich nicht die Möglichkeit, dass man Personalkosten darunter fassen kann. Die Behauptung, das sei Bypassfinanzierung, also ich bin kein Mediziner. Ich denke, die Bypässe würden gelegt dort, wo die Adern nicht mehr funktionieren. Die Adern-Forschung funktionierte offensichtlich. Und sie legen einen Bypass, um Forschungsgeld in die Länder zu transferieren. Das ist doch offensichtlicher Unfug. Und ich überlege mir auch, welchen Inhalt denn dieser Pakt haben sollte. Wenn der Bund nicht von Sinnen ist, muss er doch sagen, das Geld muss schließlich, wie auch immer er das macht, muss in die Studienförderung, in die Studienplatzförderung bei der ankommen. Also müssen die Länder in den Pakt sehr viel mehr Verpflichtungen eingehen, als sie sonst bei einem normalen Verfahren über 104b eingehen und worüber sie sonst schimpfen, mit Recht schimpfen. Das heißt, der Pakt, wenn er ernst genommen würde, von beiden Seiten ernst genommen würde, würde eine so enge Verbindung zwischen Bund und Ländern in einer originären Länderaufgabe ergeben, die es heute gar nicht gibt. Und ich verstehe nicht, wie man eine Verfassung machen will, von der man weiß, dass man sich schon am Tag später hintergehen wird. Warum kann man das denn nicht so machen, dass es möglich ist? Die Sache, sie beide wollen es doch. Also es ist mir unverständlich.
Vielen Dank, Herr Professor Meyer. Jetzt hat das Wort Herr Professor Schneider auf die Frage des Staatsministers Goppel.
Ja, Herr Staatsminister Goppel, ich kann mich sehr kurz fassen. Sie haben gefragt, warum denn hier die Lehre einbezogen werden müsste, die ja bisher eigentlich schon immer vom Bund mitfinanziert worden ist. Das liegt daran, dass die wissenschaftliche Lehre einmal beim Hochschulbau mitfinanzierbar war. Wir alle kennen an fast jeder Universität das sogenannte Hörsaalgebäude, das auf diese Weise finanziert worden ist, ausschließlich für die Lehre. Das ist weg. Und im Übrigen auch die Bildungsplanung im Rahmen von 91b. Wir alle wissen, dass beispielsweise die einstufige Juristenausbildung damals von einer Bund-Länder-Kommission im Rahmen der Bildungsplanung 91b gefördert werden konnte. Insofern war bisher die Lehre immer drin, das fällt aber beides jetzt weg. Und deswegen legen viele hier so großen Wert darauf, dass die Lehre in irgendeiner Form wieder in die Förderungsmöglichkeit des Bundes hineinkommt. Wenn ich noch einen Satz sagen darf zu dem, was Herr Oppermann gefragt hat an Herrn Mayer. Wir haben ja schon einen sehr weiten Investitionsbegriff gehabt. Es gab mal ein Strukturhilfegesetz des Bundes und manche erinnern sich in diesem Raum noch daran. Da konnten die Länder im Grunde anmelden, was sie wollten. Viele haben auch im Bildungsbereich Vorhaben angemeldet. Das ist damals ganz problemlos unter Investitionen gelaufen, vielleicht auch ein bisschen am Rande der Verfassung. Wenn Sie es klar haben wollen, ersetzen Sie das Wort Investitionen durch Vorhaben. Ja, dann haben Sie im Grunde eine Regelung, die eindeutig ist. Und dann können Sie auch die Förderung Erneuerung des Bildungswesens, Fortbildung des Bildungswesens dort mit hineinnehmen.
Vielen Dank, Herr Professor Schneider. Jetzt abschließend dieser Runde Herr Professor Strohschneider auf die Fragen der Staatsminister Zöllner und Goppel.
Ja, vielen Dank. Herr Minister Zöllner, ich habe diesen Formulierungsvorschlag, den Sie gemacht haben, verstanden als einen Formulierungsvorschlag, der systematisch jedenfalls in den 91b gehören würde und nicht in den 104c. Denn es gibt ja sozusagen unter den jetzt schon beschriebenen Differenzen, systematischen Unterschieden zwischen diesen beiden, auch den, dass das Zusammenwirken in 91b, insofern es auch sozusagen die Form von Finanzflüssen hat, ein Zusammenwirken auf der Ebene laufender Finanzierung ist und im 104 und im 104b sind es investive Finanzierung. Deswegen ist im Hinblick sozusagen auf diese Probleme, die gerade angesprochen worden sind, der 91b der wichtigere. Der kritische Punkt für das Hochschulsystem, der kritische Punkt ist nicht 104b. Das ist der kritische Punkt möglicherweise im Schulbereich, das weiß ich nicht, aber der entscheidende Punkt ist die laufende Finanzierung. Und jetzt würde ich diesen Vorschlag so verstehen, Herr Zöllner, dass Sie auf der einen Seite gewissermaßen die, darf man sowas hier sagen, Eiertänze um Lehre und Forschung umgehen. Insofern, Sie sagen Weiterentwicklung des Gesamtsystems und darunter kann das dann jeweils bedarfsweise verstanden werden und dass Sie die Kooperationsmöglichkeit sozusagen aus dem Verfassungstext heraus verlagern auf eine Bundesgesetzesebene und die konditionieren mit qualifizierter Bundesrats. Ich kann das juristisch gar nicht bewerten. Ich kann es noch nicht mal politisch bewerten. In der Sache würde es mir einleuchten. Ich würde jedenfalls sagen, wichtiger, also es ist einfach eine Lösung, die funktionsäquivalent dieses ermöglicht, auf die kommt es an. Wie die dann sozusagen ausgestaltet ist, da würde ich sagen, stelle ich anheim. Mein Interesse wäre ganz deutlich, diese Frage unterhalb der föderalismustheoretischen Fragen sozusagen zu lassen. Und wenn das ein Instrument ist, das es ermöglicht, eine solche Funktion zu installieren, ohne dass das Argument vom goldenen Zügel und die da dran hängenden weiteren, also wenn das sozusagen entlastend wirken könnte, dann würde ich sagen, umso besser, dann ist es sozusagen ein anregender Vorschlag, mit diesem Problem konstruktiv umzugehen. Die zweite Frage von Herrn Staatsminister Goppel bezog sich auf die allgemeine Umbruchssituation und deren finanzielle und sozusagen funktionale Implikationen im Hinblick auf das Zusammenwirken von Bund und Ländern. Und ganz bestimmt kann man im gegenwärtigen Hochschulsystem von einer Art von Sondersituation, von besonderer Dynamik und von besonderen Lasten sprechen. Aber dass es sich auch im Hinblick auf den Bologna-Prozess sozusagen um Übergangsprobleme handele, für die man gewissermaßen außerhalb der, also nicht außerhalb der Verfassung, sondern außerhalb expliziter Verfassungsnormen sozusagen praktikable Lösungen finden kann. Also das hat sicher einen Moment, aber es gehört mehr dazu, denn diese Umbruchssituation entsteht ja eben nicht nur durch den Bologna-Prozess, den wir wollten, und durch die Umsteuerung auf Akkreditierungs- und Evaluationsverfahren, dadurch, dass wir internationalisieren wollen im Hochschulsystem, sondern sie entsteht ja auch durch die Steigerung der Zahl der Studienberechtigten. Sie entsteht vor allem auch durch die arbeitsmarktstrukturellen Veränderungen, die dazu führen, dass der Anteil Anzahl der akademisch Ausgebildeten an der Gesamtbeschäftigtenquote eben unentwegt steigt. Also es gibt diese Zahl, dass zwischen 1974 und 2004 die Beschäftigtenquote insgesamt um 14% gestiegen ist und die Quote der akademisch Beschäftigten sich verdreifacht hat. Da sieht man sozusagen die Schere und die wird, soweit wir gucken können, würde ich sagen, weitergehen. Insofern handelt es sich auch nicht, wie in der Debatte um die, den Ausbau der Studienplätze ja öfter gesagt worden ist, um einen Berg, den man, so erfolgreich war das ja nicht mit den Tunnels, aber den man erneut wieder untertunneln könnte, sondern es handelt sich sozusagen um eine Situation, in der nicht nur nachdrücklich, sondern auch nachhaltig ausgebaut werden muss. Und es ist ein Ausbau erforderlich im Umfang von, ich sage jetzt mal keine Zahl, weil dann man sofort über die Rechengrundlagen dieser Zahlen streiten kann, aber es sind Milliardenbeträge pro Jahr, die Bund und Länder und zwar ganz schnell ab 2008 aufbringen müssen, um diesen Bedarfen zu entsprechen. Letzte Bemerkung, Herr Goppel, dazu. Auch sozusagen die Ermöglichung von Kooperationen zur Bewältigung von Übergangsproblemen müsste doch sozusagen einen verfassungsrechtlichen Anhalt haben. Und da, glaube ich, stimmen wir ganz überein. Ich habe ja ausdrücklich in meinem Eingangsstatement gesagt, ich bin nicht für irgendeine Art von Kooperationsgebot, sondern ich bin nur für die prinzipielle Ermöglichung des Zusammenarbeitens. Und dann kann man über die Formen, in denen man diese Ermöglichung sichert und über die Konditionen, an die man sie bindet, durchaus sehr restriktiv auch, finde ich, weiter diskutieren. Vielen Dank.